Das ist natürlich schon ein Punkt, dass du dir die jüngste Serie anguckst, denn wenn man die zu Rate zieht als erstes Element, dann ist der HFC auf keinen Fall der Außenseiter, sondern eher sogar der Favorit, wenn es dann am Samstag nach Regensburg geht. The trend is your friend, hat Uli Hoeneß mal gesagt, und das sollte vor allem sich Halle, denke ich, auf die Fahnen schreiben. Man hat, denke ich, Selbstvertrauen getankt aus diesen letzten vier Partien, auch wenn es gegen Freiburg unnötig war, auch wenn man gegen Münster bestimmt Zählbares hätte holen können. Aber alleine mit diesem Wissen, wir haben von den letzten 4-2 gewonnen und aus den anderen beiden, aus denen wir nur einen Punkt geholt haben, hätten durchaus mehr rausspringen können. Da kannst du schon mal mit einer breiteren Brust nach Regensburg fahren.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher. Am Mikrofon ist wie gewohnt Marius Rudolph. Es wird dieses Mal aber eine etwas andere Folge, denn ich werde nicht mit meinem lieben Kollegen Stefan Weitling sprechen. Der ist im wohlverdienten Urlaub und es ist auch kein HFC-Spieler zu Gast, sondern ein lieber alter Kollege von mir, und das ist Daniel Wimmer. Hallo Daniel.
So alt bin ich noch gar nicht, Marius, aber schön da zu sein. Grüß dich, servus.
Ich habe dich kennengelernt als Eishockey-Experten, Daniel, der aber vor allem auch im Fußball und Motorsport großes Fachwissen hat. Du bist Kommentator unter anderem für DEL-Spiele bei Magenta, arbeitest aber auch bei Sky, bei Sport1, unter anderem beim Doppelpass. Der Grund, dass du heute hier im Podcast bist, ist aber vor allem der, dass du auch regelmäßig für Jan Regensburg als Kommentator arbeitest beim Turmfunk, dem Fanradio des Vereins. Habe ich was vergessen?
Bestimmt, aber das wüsste ich gerade auch nicht alles, um es auf den Punkt zu bringen. Aber der wichtigste Punkt war ja dabei, viel auch beim SSV Jahn. Ich habe in Regensburg studiert, damals Lehramt, habe 5 Jahre dort gewohnt und da auch so meine Fanliebe zum SSV kennengelernt. War damals Regionalliga, als ich angefangen habe zu studieren. Das war immer Freitagabend gegen Schalding, gegen Memmingen, gegen Buchbach. Und in diesem ganz neuen Stadion damals, die Continental-Arena, wie es damals auch hieß, wurde genau frisch zum Regionalliga-Abstieg des SSV eröffnet, unpassenderweise natürlich. Und dann ging es mit 2 Aufstiegen Richtung zweite Liga während meiner Studienzeit. War eine tolle, tolle Zeit. Und jetzt wieder mal dritte Liga.
Für euch noch, es ist Montagvormittag, kurz nach 10.30 Uhr nehmen wir auf. Und wir werden in dieser Folge vor allem über den nächsten Gegner des HFC, Jan Regensburg, sprechen, den Saisonverlauf bis hierher beleuchten und dann natürlich über das anstehende Duell der beiden Mannschaften am Samstag sprechen, also gegen den HFC. Daniel, erstmal vorab, wusstest du, dass es bei Jan Regensburg mal einen Spieler namens Daniel Wimmer gab?
Das wusste ich tatsächlich nicht, nee. Das ist komplettes Neuland für mich. Wann war das?
Ich habe natürlich nochmal kurz gegoogelt und habe geschaut, Daniel Wimmer, Jan Regensburg. Und zwar hat der von 2003 bis 2005 für den Jahn gespielt. Damals auch noch Regionalliga-Zeiten. Regionalliga Süd, hat auch nur 11 Spiele gemacht, kein Tor, keine Vorlage, aber immerhin mit Regensburg 2005 den Landespokal geholt.
Die Story schreibe ich mir auf jeden Fall auf, weil die kann ich irgendwann mal wieder bringen. Denn 0 Tore, 0 Vorlagen, das klingt nach meinem Spielstil, aber es war ein bisschen vor meiner Zeit.
Musst du mal schauen. Ich habe noch ein paar andere Daten mir aufgeschrieben. Für die zweite Mannschaft hat er auch gespielt. In der Oberliga 18 Spiele, 3 Tore, da immerhin dann auch getroffen. War aber auch ein Abwehrspieler, also von daher ist das mit den wenigen Toren auch nicht so schlimm. Und aktuell ist er Trainer der Frauennationalmannschaft von Litauen. War aber vorher unter anderem auch Nachwuchskoordinator und Co-Trainer in Unterhaching. Und später dann auch Leiter der Nachwuchsabteilung beim 1. FC Nürnberg. Also durchaus ein Name, der einem dann doch schon mal begegnet sein könnte.
Also man lernt immer wieder was dazu bei dir, Marius. Es war früher schon so und ist jetzt immer noch so. Sehr schön.
Nimm dir das mit. Ja, dann kommen wir gleich von was sehr Schönem zu was sehr Traurigem. Jan Regensburg musste in dieser Spielzeit einen besonders schweren Schock verarbeiten. Es gab einen Todesfall in der Mannschaft. Agiement Diawousi ist im November dann völlig unerwartet verstorben, im Alter von nur 25 Jahren. Daniel, wie sehr hat das den Verein und auch die Spieler beschäftigt und wie sehr beschäftigt das Verein und Spieler auch heute noch? Was würdest du sagen?
Also das war damals natürlich eine absolute Schocknachricht. Ich kann mich erinnern, es war unter der Woche und am Wochenende war ich mit dem Lauti beim Spiel für den Turmfunk. Das war gegen Freiburg 2 damals. Es war arschkalt im Jahnstadion. Ich glaube, minus 12 war es bei Abpfiff. Also selten so gefroren, hat aber irgendwie zu der ganzen Grundstimmung, zu der Atmosphäre gepasst. Es gab viele Aktionen im Fanblock von der Hans-Jakob-Tribüne, um Agi zu würdigen. Man hat bei jedem im Verein, im Umfeld gemerkt, das ist etwas, das du Gott sei Dank eigentlich nie erlebst, nie erleben musst. Du hast es angesprochen, Agi war wirklich noch sehr, sehr jung auch und kam erst vor der Saison zum SSV. Und das hat die Wochen danach natürlich noch seine Nachwehen gehabt. Aber es ist wie immer im Fußballgeschäft, irgendwann musst du wieder einigermaßen vernünftig zur Tagesordnung übergehen. Aber es war schon sehr, sehr schwer, vor allem direkt das nächste Spiel nach dieser traurigen Nachricht. Gab ja auch Diskussionen oder es wurde darüber gesprochen, soll dieses Spiel stattfinden, soll es nicht stattfinden. Wurde auch mit der Familie von Agi Diawusi darüber beraten und man kam schlussendlich dazu, ja, wir wollen spielen, wir wollen für Agi spielen. Das hat auch Achim Bayerlorzer dann auf der Pressekonferenz entsprechend gesagt. Am Ende war das dann 3-2-Sieg, der für den SSV aus sportlicher Sicht natürlich wichtig war, aber komplett in den Hintergrund geraten ist. Und es ist auch, du merkst es an meiner Antwort, es ist auch heute noch ein Thema, aber Zeit heilt Wunden, so doof es sich anhört. Und irgendwie muss es ja weitergehen.
Du hattest vorhin gesagt, er kam erst kurz vorher zu Jan Regensburg, hat ja aber eine Geschichte mit Jan Regensburg auch schon gehabt, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, wurde er auch bei Jan Regensburg ausgebildet. Also hat auch schon in der Jugend für den Verein gespielt.
Das ist natürlich richtig und deswegen nimmt es auch alle noch mehr mit, weil viele Nachwuchstrainer halt auch mit ihm zu tun hatten, vor Jahren damals schon, und viele aus dem Verein ihn eben gut kannten, nicht nur aus diesem halben Jahr Profizeit in dieser Saison, sondern eben, wie du sagst, Marius, aus seiner Nachwuchszeit beim SSV. Es ist immer noch schwer, die richtigen Worte zu finden. War auch damals schwer. Wir machen immer für 1889 FM, das ist quasi zum Turmfunk, unser Podcast zum SSV Jahn, eine direkte Matchanalyse noch aus dem Stadion. Und auch da haben es Andi und ich damals versucht, irgendwie mit Worten auszudrücken, aber es ist und bleibt eine verdammt schwierige Nummer und ist eine verdammt traurige Angelegenheit.
Ja, irgendwie aber auch eine Parallele zum HFC. Auch dort gab es gleich zu Beginn der Saison eine große Schocknachricht mit Niklas Kreuzer, diese Krebsdiagnose. Allerdings natürlich eine Schocknachricht mit einem Happy End am Ende. Der ist jetzt inzwischen wieder in den Kader zurückgekehrt, hat auch schon Spiele gemacht, hat jetzt am Wochenende im Landespokal beim 5-1 gegen Thale die Mannschaft auch als Kapitän angeführt, hat auch 2 Tore gemacht. Also das ist natürlich dahingehend wieder was ganz anderes. Andererseits hat man das durchaus beim HFC schon stark gemerkt, dass der Verein auch da sehr drunter gelitten hat, dass mit Niklas Kreuzer auch ein Spieler gefehlt hat, der sehr wichtig war, also der hinten rechts gesetzt war. Also mit dem ist man als Stammspieler in die Saison gegangen, der sehr viel Erfahrung hat und der hat dann halt auch gefehlt. Und auch Ajani, der dann danach kam und ihn eigentlich ersetzen sollte, hat sich dann direkt verletzt. Und ich glaube, im Verein, nach dem, was ich da jetzt in den letzten Wochen dann immer schon gehört habe, oder auch in den letzten Monaten, war man schon der Meinung, dass das auch Punkte gekostet hat, ne? Weil der halt dann nicht dabei war. Also jetzt nicht unbedingt deshalb, weil man sich so viele Gedanken gemacht hat, sondern weil halt auch wirklich jemand gefehlt hat. Umso beeindruckender ist es ja eigentlich bei Jan Regensburg, um wieder auf den Verein zurückzukommen, dass die es geschafft haben, nach dieser Nachricht dann trotzdem so stabil zu bleiben. Oder wie hast du es erlebt?
Ja, das ist schwierig genau ins Verhältnis zu setzen, wie schon vorhin thematisiert. Es muss natürlich irgendwie weitergehen und es hilft keinem, wenn man Trainings- und Spielbetrieb komplett einstellt. Das hilft auch Agi nach wie vor natürlich nicht, trotz der ganzen Umstände, die das Ganze mit sich brachte. Vor allem natürlich für Spieler, Trainer ist das unfassbar hart, weil du tagtäglich mit ihm gearbeitet hast, auf dem Platz, neben dem Platz, und da zur Normalität überzugehen, das konnte man schon auch von außen schon sehen, dass das nicht die leichteste Übung war. Aber der Fußball vergisst halt auch und man musste auch einfach irgendwie das Ganze weiter fortführen. Man hatte zu dem Zeitpunkt ja die 10-Spiele-Siegesserie, das 3-2 gegen Freiburg war dieser 10. Sieg, dann gab es das Unentschieden gegen Viktoria Köln zu Hause, wo man diese ungeschlagene Serie zumindest vorerst noch fortsetzen konnte. Irgendwie hat die Mannschaft auf jeden Fall noch im Jahresschlussspurt dann den Schalter gefunden, sodass diese Nachricht sich nicht auf die sportlichen Ergebnisse niedergeschlagen hat und man mit die erfolgreichste Hinrunde der Vereinsgeschichte feiern konnte.
Trainer in Regensburg ist Joe Enox, den kennen die meisten HFC-Fans sicherlich noch als langjährigen Trainer vom FSV Zwickau. Der kam im Mai letzten Jahres zum Jahn, konnte den Abstieg aus der zweiten Bundesliga dann aber nicht mehr verhindern. Das waren, glaube ich, nur noch 3 Spiele, die dort zu spielen waren. Nach einer grandiosen Hinrunde in der dritten Liga ist die Mission Wiederaufstieg ja nun aber ordentlich ins Wanken geraten, würde ich mal sagen. Also wie wird Joe Enox von den Regensburg-Fans gesehen, habe ich mich gefragt, und vielleicht auch wie von dir?
Also als er kam im Mai, es waren glaube ich sogar nur noch 2 Spiele, die er zu bestreiten hatte, da wurde nicht von ihm erwartet in erster Instanz, dass er den Klassenerhalt noch schafft, weil es einfach da schon nahezu unmöglich war. Hat sogar noch einen Sieg geholt in Braunschweig, wenn ich mich richtig erinnere, hat aber dann am Ende nicht gereicht. Die Fans des 1. FC Heidenheim können sich noch erinnern an das letzte Spiel in Regensburg, ich glaube 99. Minute, das war ja damals dieser Nachspielzeiten-Wahnsinn, als der 1. FC Heidenheim dann da noch den Bundesliga-Aufstieg klargemacht hat.
Ja, als die HSV-Fans schon gefeiert hatten, ne? Auswärts dann auch im Parallelspiel und dann ja doch noch, wer war's, der Heidenheimer Kleindienst, ne? Der dann noch die beiden Tore gemacht hatte.
Kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, ich habe nur noch auch die Bilder aus Wiesbaden im Kopf, die auch schon jubelten und dann in die Relegation mussten. Das hatte ein bisschen was, die Älteren werden sich erinnern, von 2001. Und dem Meister der Herzen, die berühmten 4 Minuten im Mai, ohne damit jetzt jedem Schalker bewusst diesen Stachel nochmal hineinzudrücken. Aber man fühlte sich da schon daran erinnert. Aus Regensburger Sicht war es vor dem Spieltag schon klar, man hatte eigentlich keine Chance mehr, Arminia Bielefeld noch zu verdrängen vom Relegationsplatz. Die sind ja dann schlussendlich auch mit runtergegangen, die Arminia, und sind jetzt nur einen Punkt vor dem HFC. Also das auch gar nicht so unwichtig, aus Hallenser Sicht natürlich, das Ganze zu betrachten. Damals Joe Ennox war eine Personalie, die im Umfeld, ich will nicht sagen auf Unverständnis gestoßen ist, aber man war jahrelanger Zweitligist, durchaus auch schon etabliert, auch wenn es hinten raus dann immer knapper wurde und letzte Saison auch im Abstieg dann geendet hat. Man hat sich schon die Frage gestellt, ist Joe Ennox der richtige Mann? Ein Drittligatrainer, der sich mit dem FSV definitiv seine Sporen verdient hat. Da brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Diesen Verein, in Halle wird man das besser beurteilen können aufgrund der geografischen Nähe, der diesen Verein mit diesen kleinen Mitteln jahrelang in Liga 3 hat halten können. Und die Fragezeichen waren natürlich groß im Sommer, weil auch mehr als die halbe Mannschaft, es waren um die 20 Spieler, die kamen und die gingen. Wie wird das klappen? Kann das überhaupt klappen? Achim Beierlorzer wurde wieder als Geschäftsführer Sport installiert, wieder im Sinne von, dass er ja auch schon Trainer war beim SSV Jahn mit die erfolgreichsten Zweitliga-Jahre. Einmal Platz 5 unter seiner Regie, das beste Ergebnis der Jahn-Vereinsgeschichte. Und die beiden haben sich halt im Sommer hingesetzt und haben diesen neuen Kader gebaut, von dem niemand wusste, von außen ohnehin nicht, kann das funktionieren? Mission Wiederaufstieg hast du gerade gesagt, Marius. Das wurde bei uns zumindest nie so ausgegeben. Auch bei uns im Turmfunk in der 1889 FM-Runde war überall die Frage, wie klappt das überhaupt? Gucken wir erstmal, ob diese komplett neue Mannschaft, ob die funktioniert. Jetzt ist es so, ich denke, man muss differenzieren, wenn du dir die Tabelle jetzt anschaust, nach 30 Spieltagen. Wenn du uns die im Juli hinlegst, sagen wir, passt, die neue Mannschaft funktioniert, wir sind vorne dabei, wir haben einen Punkt Rückstand auf den Tabellenführer und sind voll im Aufstiegsgeschäft. Nehmen wir. Wenn du jetzt diesen Saisonverlauf dir anguckst, der natürlich sehr gegen den SSV spricht, man war schon viele, viele Punkte vorne, man hat mal 10 Spiele in Folge gewonnen, dann ist das natürlich ein Tabellenbild, das du nicht sehen möchtest. Aber alles in allem, denke ich, tut man in Regensburg gut daran, insgesamt die Mission Wiederaufstieg zwar anzupeilen, aber nicht übers Knie zu brechen. Nicht unbedingt in diesem ersten Jahr. Ich denke, dass man eine grundsolide Saison bisher spielt, auch wenn die letzten 6 Spiele nur 2 Punkte heraussprangen, dass da wieder natürlich ein Aufwärtstrend her muss und nicht zuletzt aus Regensburger Sicht natürlich auch zu Hause gegen Halle wieder mal gewonnen werden müsste. Das steht auch außer Frage. Aber insgesamt sehe ich das persönlich sehr entspannt und eher auf die erstere Sichtweise gemünzt. Wir sind auf Platz 3, wir sind vorne mit dabei, wir haben die Chancen. Und das passt. Punkt.
Habe ich mich aber auch gefragt, also du hast es gerade schon so halb beantwortet, wie wichtig der direkte Wiederaufstieg in dieser Saison dann auch wäre, auch mit Blick so auf die Finanzen, weil das ist ja oft so, dass die Zweitligisten, wenn sie runterkommen, ja eigentlich recht schnell wieder hoch müssten, um das dort alles gut in Balance zu halten, sage ich mal.
Wie es da aus finanzieller Sicht aussieht, kann ich dir nicht beantworten, dafür bin ich zu weit weg, was diese internen Vereinsgeschichten betrifft. Es ist mit Sicherheit nicht der Plan, 4-5 Jahre in der dritten Liga zu bleiben. Das ist außer Frage. Gab ja auch wenn es schon ein paar Jahre her ist, immer mal wieder die ein oder andere Insolvenz. Kann mich an Rot-Weiß Erfurt beispielsweise erinnern, die da eben in Schieflage geraten sind. Und sie waren ja nicht die einzigen, dass das nicht das Ziel sein wird und nicht sein kann für den SSV Jahn. Das ist auch klar. Aber nach dem Motto, wenn es dieses Jahr klappt, ist es schön. Wenn es die nächsten 1-2 Jahre klappt, ist es perfekt.
Wir hatten gerade auch schon über die Hinrunde kurz gesprochen oder du hast schon angedeutet. Lief ziemlich gut. Als Herbstmeister in die Winterpause gegangen. Der Jahn ist zuletzt nach 6 sieglosen Spielen in Folge auf Platz 3 abgerutscht. Auch das hat man schon gesagt. Wie erklärst du dir das denn, dass es da diesen, ich sage jetzt mal, Einbruch gab?
Ich würde es wieder so weder schwarz noch weiß sehen, sondern eher grau. Da liegt ja meistens die Wahrheit drin. Wenn wir zunächst auf diese Siegesserie blicken von 10 Spielen in Folge, 14 ungeschlagen insgesamt, da war nicht alles Gold, was glänzt. Und in diesen letzten 6 Spielen ist nicht alles schlecht. die Ergebnisse sind ja immer knapp. Das ist so eine Jahrentradition. Wenn wir uns auch die Ergebnisse bei diesen 10 Siegen in Folge angucken, da war ganz viel 2-1, 1-0, 3-2. Also selten wirklich hohe Siege. Der SSV ja ohnehin nicht für Hurra-Fußball bekannt im offensiven Sinne. Das wissen auch alle in Regensburg, dass wenn du absoluten, hochklassigen, spielerisch-kombinatorischen Fußball sehen willst, dann darfst du nicht nach Regensburg gehen. Wenn du aber kampfbetonten und Teamfußball sehen willst, wo geackert wird, wo gekämpft wird und wo leidenschaftlich auf dem Platz gestanden wird, dann bist du in Regensburg richtig. Und das hat in diesen 10 Spielen sehr, sehr gut geklappt. Man hat ja viele Stimmen vernommen aus Dresden oder auch aus anderen Standorten. Ja, beim Jahren immer nur mit Glück, dahin da noch einen reingewurstelt, da Glück gehabt, da eine Schiri-Entscheidung zugunsten vom SSV. Das ist Wahnsinn, dass die mit dem Fußball da oben stehen. Wie hat Hermann Gerland einst gesagt, immer Glück ist Können. Und natürlich war, wenn man die Spiele für sich herausnimmt, war da schon mal Glück dabei. Bestes Beispiel, das Spiel an der Grünwalder Straße gegen 1860. Natürlich ist da auch Glück dabei, wenn Eisenhut in der 92. das Ding über Hiller hineinhebt zum 1-0 zum Späten und davor aber 60 am Drücker war. Oder auch, da müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, der letzte Sieg, auch wenn der schon ein bisschen her ist mittlerweile, gegen Duisburg. Auch da defensiv mal wieder die Null gehalten und Elias Hut, ihr kennt ihn alle sehr gut, hat da sein Tor gemacht zum 1-0. Und solche Spiele gab es halt viele. Und diese geschlossene Mannschaftsleistung und so plakativ es sich anhört, alle für einen, einer für alle, das ist so ein wenig das Regensburger Erfolgsrezept. Und wenn halt daran kleine Stellschrauben nicht passen, wenn auch der Keeper ausfällt, auch der ja in Halle gut bekannt, Felix Gebhardt, der 8 Spiele passen musste und eben in dieser erfolgreichen Zeit mit der Garant ohnehin war, Regensburg damals ja auch die beste Defensive der Liga, mittlerweile ist es die 5. beste, der hat da schon auch einen gewaltigen Anteil. Also es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und es ist nicht immer alles schlecht, wenn es nicht läuft. So würde ich es zusammenfassen.
Also eher so eine Art Ergebniskrise anstatt einer richtigen handfesten Krise.
Ja, Überschrift ja. Wenn man ein bisschen genauer darauf eingeht, fehlt es natürlich ein bisschen. Ich war zum Beispiel in Mannheim Anfang März, als man 3-1 gegen den Waldhof verlor, der ja wirklich auch eher krisengeschüttelt war zu diesem Zeitpunkt. Und der Neutrainer dann Marco Antwerpen. Man verliert 3-1, man ist 1-0 in Führung. Ist eigentlich relativ gut in der Partie und dann leistet man sich den ein oder anderen Defensivaussetzer, den ein oder anderen Fehler, den es in der Hinrunde so auch nicht gab. Dann kommt diese Torhüter-Thematik mit dazu. Alex Weidinger, der hatte Spiele dabei, wo er überragend gehalten hat, beispielsweise auch bei dieser Partie gegen Duisburg, bei diesem Sieg. Aber dann hat er halt auch Spiele drin, wie eben gegen Waldhof, wo man sagen muss, der Ball, der segelt an die 5-Meter-Kante bei der Ecke, ist normal ein Torhüterball. Oder gegen Sandhausen, als man schon mit 3-0 führte und dann steht es nach einer Viertelstunde 2-3 und du verlierst das Ding 6-3 am Ende. Das ist natürlich schon wild und du musst dich dann als Mannschaft und Coach natürlich schon fragen, was genau läuft da schief? Und so wie immer Glück gleich Können ist, ist immer Pech auch irgendwann Unvermögen. Das heißt, die Pause kam vielleicht zum genau richtigen Zeitpunkt jetzt, vielleicht sogar ein bisschen zu spät aus SSV-Sicht, um sich nochmal zu sortieren, für die letzten 8 Spiele nochmal zu sammeln. Denn der Endspurt, der wird jetzt eingeläutet. Man muss da schon auch wieder auf die alten Jahrentugenden kommen. Und mit Felix Gebhardt, der jetzt auch bei der U21-Nationalmannschaft war, der seit 2 Spielen wieder im Kasten steht, bin ich guter Dinge, dass das auch klappen wird. Und ich glaube auch, dass Joe Enochs die richtigen Worte finden wird, dass er den Draht zur Mannschaft, dass der wirklich insoweit stimmt, als dass man aus dieser Ergebniskrise, die auch natürlich immer eine kleine Leistungskrise ist, wieder herauskommt.
Ich habe auch mal geschaut auf die Heim- und Auswärtstabelle und dabei, was, wie ich finde, dann doch ein bisschen Kurioses festgestellt bei Jahn Regensburg, auswärts genauso viele Punkte geholt wie zu Hause, jeweils 27. Wie erklärst du dir das? Weil doch meistens ist es ja eher so, dass die Mannschaften doch zu Hause ein bisschen stärker sind. Das sieht man jetzt bei Regensburg nicht oder zerschießen die einfach überall alles.
Ich glaube, dass das damit zu erklären ist, dass du zu Hause das Spiel machen musst, vor allem wenn du in den Top 3 der Liga stehst, weil sich, wenn der HFC kommt, wenn Mannheim kommt, wenn Duisburg kommt, die werden nicht sagen, wir spielen den SSV in Grund und Boden auf dem heimischen Geläuf. Und das ist aber auch nicht das Spiel des SSV Jahren, das Spiel selbst zu machen, selbst Druck auszuüben, selbst immer nur zu agieren, sondern das ist eine kampfbetonte Mannschaft, nicht nur, aber eben auch. Und wenn man das Spiel machen muss, das hat man schon auch gesehen, dann tut man sich doch ein wenig schwer in Regensburg. Und wenn du auswärts bist, dann tritt die heimische Mannschaft eben oft mutiger auf und will dann selbst das Spiel machen und das kommt dann so ein bisschen dem SSV entgegen. Umschaltmomente nutzen über die schnellen Außen wie Conny Faber oder Topscorer Dominik Kruter ist immer ein Mittel und vorne steht dann ein Noah Ganos oder ein Eli Huth, die dann die Dinger auch mal reinmachen. Standardstärke kommt noch mit dazu, das war zu Zweitliga-Zeiten schon immer ein Pfund. Das SSV-Jahren in diesem Jahr kommt es nicht so sehr zum Tragen, aber diese Heimgeschichte, so kann man es denke ich nennen, dass man zu Hause immer mehr selbst das Spiel machen muss, das glaube ich kommt dem SSV nicht so unbedingt entgegen und so würde ich mir erklären, dass da Heim- und Auswärtsbilanz sich sehr die Waage halten.
Der HFC hat am vergangenen Wochenende im Landespokal gespielt, in Sachsen-Anhalt, Viertelfinale, das auch gewonnen, ich habe es vorhin schon gesagt, 5:1 gegen Thale. Im Bayern-Pokal war für Jan Regensburg ja schon im Achtelfinale Schluss, das ist schon ein paar Monate her. Deshalb hat der Verein anders als der HFC am vergangenen Wochenende eben nicht im Landespokal gespielt. Aber der Jan hat die Zeit genutzt und gegen den österreichischen Bundesligisten WSG Tirol getestet. Was kannst du uns denn über dieses Spiel sagen?
Ich selbst war nicht da am Kaulbachweg, als dieses Spiel war. Ich habe vorher noch mit Kollegen gesprochen, mit Robert Fischer. Der hat gesagt, im Großen und Ganzen eher ein fußballerischer Offenbarungseid war das jetzt nicht unbedingt. Es war mehr so ein lauer Sommerkick. Beide wollten nicht so richtig, konnten nicht so richtig viel Standardgedöns. Also kein fußballerischer Hochgenuss. Dieses 1:1, das es am Ende war, es war mit Sicherheit ein guter Test und du weißt ja selbst, Marius, Testspiele sind auch vor allem in der Länderspielpause immer mal da, um der zweiten Garde eine Chance zu geben. Leon Tschuk war im Tor, nominell dritter Torwart beim SSV Jahn. Auch die Jungen haben gespielt wie Jonas Bauer oder Max Meyer und von daher, ich bin kein Freund davon, Testspiele überzubewerten. Rein von der Aussage von Robert und von dem, was er gesehen hat, sagte, ja, also kannst jetzt da keine Rückschlüsse ziehen auf die kommenden Wochen, weil du definitiv anders auftreten wirst und anders auftreten musst. Ich habe nur vorhin leicht lachen müssen, als du vom Toto-Pokal, vom Bayerischen Landespokal gesprochen hast. Das war ja auch gegen Ingolstadt, wie vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen
ging es 1:1. Genau, Elfmeterschießen, ne? Ja,
ja, das war wild, da waren wir auch da. Das war übrigens unser Turmfunk-Rekordspiel, weil dieses Achtelfinale, glaube ich, war es, nirgends übertragen wurde. Wir sind aber hingefahren. Das war ein Donnerstag im September, schöner Spätsommertag. Und dann war das ein Gegurke vor dem Herrn, dieses 0:0. Also der Gästeblock war komplett voll. Strecke ist ja relativ kurz zwischen Ingolstadt und Regensburg. Einmal die B16 runter und schon bist du da. Es war wirklich schwierig anzugucken. Und dann so typisch Jahn, sagt man im Nachhinein. Dann verlierst du das Ding im Elfmeterschießen, 8:9 auch noch. Also das war wirklich ein Tag, wo wir da saßen und dachten, jetzt müssen wir Vierter werden, um den Pokal einzuziehen. Blöd. Ja. Aber direkt danach kam dann eben diese Siegesserie, weil man hat sich auch zu Beginn ein bisschen schwer getan. Man hat zwar nicht viel verloren, genauer gesagt nur dieses eine Spiel zu Hause gegen Sandhausen, aber man hatte verdammt viele Unentschieden und da schließt sich vielleicht der Kreis zu der Thematik, die wir vorhin hatten, Marius. Funktioniert diese Mannschaft oder funktioniert sie nicht? Ganz am Anfang hat man das schon kritisch beäugt, kann mich noch an das 0:0 gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund erinnern, als man mit viel Dusel 0:0 gespielt hat. Da war auch schon, ich will nicht sagen Panik, aber da hat man schon gedacht, geht das gut? Im Nachhinein ging es dann gut und ich bin auch guter Dinge, dass es wieder gut gehen wird. Aus Regensburger Sicht am besten natürlich schon am Samstag.
Aber auch nochmal, um auf das Spiel zu schauen und auch nochmal einen Rückblick auf dieses Testspiel zu ziehen. Also du hast es schon gesagt, Regensburg hat einige Stammspieler auch geschont. Das hat der HFC auch gemacht. Also der HFC hat anders als Regensburg, Regensburg hat glaube ich am Donnerstag schon gespielt, diesen Test. Der HFC hatte dann am Samstag gespielt, deswegen könnte man sagen mehr Regenerationszeit. Allerdings beim HFC waren dann auch, ich habe mal durchgeschaut, Baumann war nicht dabei, also der Top-Torschütze, Geirert hat nicht gespielt, Philipp Schulze, der Stammtorhüter nicht, der Kapitän Jonas Niedfeld nicht, Landgraf, der andere Innenverteidiger auch nicht. Also da wurden auch schon ein paar geschont und da war es dann auch eher die zweite Garde, die dort den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht hat.
Ja, Jonas Niedfeld, den kennen wir ja auch noch gut in Regensburg, hat auch 2 Jahre hier gespielt, bevor er dann zum HFC kam. Ist schon ein kleines Klassentreffen haben wir schon mit Huth, mit Gerhard, mit Niedfeld. Bin gespannt, ob sie da eine Wette laufen haben, die drei.
Ja, aber dann erzähl uns doch noch mal kurz, wie Jonas Niedfeld in Regensburg so aufgefallen ist. Aus der Zeit habe ich noch nichts gehört. Ab und zu schon mal was aus der Schalker-Zeit. Da hat er ja dann noch mit, ich glaube, mit Gerald Asamoah sogar in der zweiten Mannschaft noch zusammengespielt und glaube Sydney Sam irgendwie auch sogar. Wie war denn die Zeit in Regensburg von Jonas Niedfeld?
Das ist schon ein bisschen her. Das war 2017 bis 2019, glaube ich, hat er hier gespielt. Kam also mit dem Aufstieg in die zweite Liga. Jonas Niedfeld zum SSV Jahn war keiner, der immer die Startelf-Garantie hatte, um es mal so zu formulieren, und der auch keine unbedingt komplett tragende Säule war, was die Scoring-Werte, was die Torwerte angeht.
War ja damals auch noch Stürmer, ne? Beim HFC ist er dann irgendwann nach hinten in die Abwehr gewechselt und jetzt eher gerade im defensiven Mittelfeld, aber in Regensburg sicherlich noch als Stürmer eingekauft.
Das stimmt, ja, bei uns hat er definitiv eine ganz andere Rolle, dass er vorne für Furore hätte sorgen sollen. Das ging im ersten Jahr noch besser, da waren es 4, 5 Saisontore, wenn ich mich recht erinnere. Im zweiten Jahr wurde es dann weniger, hatte auch, glaube ich, nur noch 17, 18 Einsätze dann in der zweiten Saison, 18, 19, weshalb dann auch der Wechsel zurück in Liga 3 damals vollzogen wurde. SSV damals ja nach seinem zweiten Jahr, das waren die erfolgreichsten. Auch eine skurrile Geschichte, es ging ja mit Platz 5 los und dann ging es immer weiter runter, 14, 15 und ganz zum Schluss dann war es Platz 17. Also man hat sich da kontinuierlich nach unten gearbeitet in seiner Zweitliga-Zeit. Aber zweite Liga wäre natürlich wieder eine Sache, auch für nächste Saison.
Dann lass uns gucken auf das Spiel am kommenden Samstag. 14 Uhr wird es angepfiffen, wenn ich da richtig geguckt habe. Wie blickt man denn, das habe ich mich gefragt, in Regensburg auf den HFC? Also man kennt sich ja auch noch aus gemeinsamen Drittliga-Zeiten. Wie wird der HFC da gesehen, der Dino der dritten Liga inzwischen?
Also man weiß natürlich als geneigter Jahn-Fan, Gebhardt hat da gespielt, Huth hat da gespielt. Und an sich sind hier in Regensburg die bayerischen Vereine, die, auf die man guckt. Natürlich das Duell mit den Löwen ist ganz heiß, das Duell mit Unterhaching ist immer eine ganz interessante Nummer und natürlich auch das B16-Derby, wie es ab und zu auch genannt wird, gegen den FC Ingolstadt. Das sind natürlich die Gegner, auf die man am meisten guckt. Der HFC geht da in der Wahrnehmung ehrlicherweise so ein bisschen unter. Man blickt drauf wie auf alle anderen Drittligisten. Es sind Gegner, die aktuell eher unten platziert sind in der Liga und die man in der aktuellen Wahrnehmung, man ist ja immer noch auf Platz 3, obwohl man die letzten 6 Spiele nur 2 Punkte geholt hat, die man in der Art und Weise sieht, zu Hause musst du die schlagen. In Halle oder allgemein, dafür sind die Ostvereine ja bekannt, für großartige Stimmung, für dafür, dass sie schwer zu schlagen sind auf heimischem Geläuf. Umgekehrt ist es dann so, dass wir in Regensburg natürlich auch sagen, okay, wenn wir da wieder 8.000-9.000 drin haben, dann müssen wir auch in der Lage sein, eine Mannschaft wie den hallischen FC zu schlagen. Noch dazu, weil es immens wichtig wäre, endlich wieder einen Sieg einzufahren nach dieser Sieglosserie von mittlerweile 6 Spielen, in denen man in den letzten Spielen auch nur 2 Tore machen konnte aus den letzten 4 Partien, da wieder die Offensive in Schwung zu bekommen. Und von daher eher die Kategorie, müssen wir zu Hause schlagen. In Halle war es ja eine ganz, ganz knappe Nummer. Christian Fied wird sich sehr, sehr gut daran erinnern, der da diesen Hammer auspackt, direkt nach dem Rückstand. Und das war auch damals für die Serie oder für die Saisonphase, war das auch so ein typisches SSV-Spiel. Halle war ja mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar verbessert in der Offensive im Vergleich zum SSV, geht dann auch nicht unverdient in Führung. Dann kommt dieser Hammer von Fied und dann wurschtelt der SSV noch einen rein und holt diese 3 Punkte. Das ist eigentlich, wenn man sich aus Hallenser Sicht fragt, wie hat der SSV so viele Spiele gewonnen in dieser Phase? Es ist eigentlich genau dieses Hinspiel mit viel Wille bis zum Ende und das ist auch etwas, für was Joe Enochs definitiv steht. Dieser Glaube an sich selbst und dieser Wille, jeden Meter zu gehen bis zum bitteren Ende. Das ist bemerkenswert gewesen und sollte auch wieder eine der SSV-Stärken werden in der letzten Saisonphase.
Das zweite Tor, wo du gesagt hast, es wurde so reingewurschtelt, das hat natürlich auch ausgerechnet dann noch Elias Huth gemacht, ne? Per Kopf, das war eine Flanke, ich habe es mir gerade alles nochmal angeschaut kurz vorher, war natürlich dann auch nochmal eine besondere Geschichte, auch wenn er nur ein halbes Jahr beim HFC gespielt hat. Allerdings würde ich auch sagen, der HFC in dem Spiel auch schon gut dabei gewesen und das ist auch ehrlich gesagt das, was ich jetzt für das kommende Spiel wieder erwarte, weil der HFC hat im Gegensatz zu Regensburg, wo es zuletzt ja dann doch, also ne, diese 6 sieglosen Spiele, wo der Trend dann doch eher so ein bisschen nach unten zeigt, ist dann beim HFC die Kurve ein bisschen nach oben. Also die hatten jetzt aus den letzten 4 Spielen, haben sie am Ende 7 Punkte geholt. Es hätten aber gut und gerne auch 9 sein können. Und wenn man gegen Münster da nicht so ärgerlich 0-1 in Münster verliert bei der Mannschaft der Stunde in der dritten Liga, dann wäre es wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr geworden. Und dann ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, am vergangenen Spieltag gegen Freiburg 2, gegen den Tabellenletzten, dann auch wirklich in allerletzter Sekunde noch diesen ärgerlichen Ausgleich mit einem Mann mehr. Das hätte natürlich auch nicht unbedingt sein müssen. Aber ich habe schon so gedacht, dass vielleicht auch von außen das so wahrgenommen wird, dass der HFC schon eine Mannschaft ist, die klar da unten drin steht, aber eigentlich ja da unten auch nicht so richtig hingehört. Also auch wenn man so ein bisschen auf die Statistiken guckt, der HFC hat tatsächlich mehr Tore geschossen als Jahn Regensburg. Finde ich immer wieder beeindruckend, wie gut die Offensive funktioniert. Allerdings natürlich auch Das wirst du auch gesehen haben, der HFC hat immer noch die schlechteste Defensive in der dritten Liga mit 58 Gegentoren. Ich glaube, Lübeck hat 55, ist dann noch dahinter. Also das spricht natürlich schon eher dafür, dass man auch Regensburg da wieder treffen kann. Wobei ich jetzt zuletzt eher den Eindruck hatte, dass der HFC hinten wieder ziemlich gut gestanden hat. Also es gab ja die ersten beiden 2-0-Spiele, das waren die Siege gegen Lübeck und gegen Dresden. Gegen Münster auch nur ein Gegentor und dann hatten wir jetzt Freiburg 2. Gut, das war eigentlich auch nur eins und dann kam halt noch das zweite hinterher. Ist das was dir aufgefallen ist oder ist das eher was dann doch in der Außenwahrnehmung gar nicht so groß beachtet wird? Vielleicht gucken wir da auch zu sehr drauf.
Das ist natürlich schon ein Punkt, dass du dir die jüngste Serie anguckst, denn wenn man die zu Rate zieht als erstes Element, dann ist der HFC auf keinen Fall der Außenseiter, sondern eher sogar der Favorit, wenn es dann am Samstag nach Regensburg geht. Du hast die Spielverläufe gerade gut wiedergegeben, Marius. Wir sind natürlich auch dankbar, dass das 1-0 gegen Dresden als Heimsieg verbucht wurde, aus Hallenser Sicht. Aber man muss natürlich diese beiden Werte, die du genannt hast, Offensive und Defensive, da trifft quasi eine der besten Offensiven auf eine der besten Defensiven, wenn man das mal so plakativ formulieren möchte. Und wie heißt das so schön? Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften. Also die Defensive definitiv das Pfund beim SSV. Man hat in den Spielen, in denen es jetzt auch nicht so lief, im Jahr 2024, hat man in 7 von 10 Spielen, die es bisher waren, nur einen Gegentreffer oder weniger kassiert. Das ist definitiv der Hauptgrund, warum der SSV da steht, wo er steht. Denn wenn du keinen kriegst, reicht 1 zum Gewinnen. Ganz einfache Rechnung. Und andersrum ist es, denke ich, beim HFC, wie ich die Saison wahrgenommen habe, eben auch genau andersrum. Wenn du 3 schießt, aber auch 3 bekommst oder sogar 4, dann stehst du halt am Ende auch da, wo du stehst. Aber die letzten Spiele hat es ja eben besser geklappt. Es war ja auch 2-0 gegen Dynamo Dresden, was du auch erstmal gegen diese Offensive hinbekommen musst. Dann gegen Münster hätte man fast die 0 gehalten. Gegen Lübeck davor hat man es geschafft, dass ja auch der vergangene Gegner des SSV Jahn als Offensiv mal wieder gar nichts zusammenlief, als man quasi gar nicht da war und dann auch Felix Gebhardt nicht alles verhindern konnte. Und dieser eine Gegentreffer hat dann schlussendlich gereicht, um das Spiel auch zu verlieren und von der weitesten Auswärtsfahrt, ich glaube zumindest, dass es die weiteste ist, mit 0 Punkten wieder nach Hause zu fahren. The trend is your friend, hat Uli Hoeneß mal gesagt. Und das sollte vor allem sich Halle, denke ich, auf die Fahnen schreiben. Man hat, denke ich, Selbstvertrauen getankt aus diesen letzten 4 Partien, auch wenn das gegen Freiburg unnötig war, auch wenn man gegen Münster bestimmt Zählbares hätte holen können. Aber alleine mit diesem Wissen, wir haben von den letzten 4-2 gewonnen und aus den anderen beiden, aus denen wir nur einen Punkt geholt haben, hätten durchaus mehr rausspringen können. Da kannst du schon mal mit einer breiteren Brust nach Regensburg fahren. Dennoch ändert sich an der SSV-Sichtweise aus meiner Sicht wenig, denn du musst dich aus diesem Strudel herausziehen und das betonen auch Trainer und Spieler. Bene Salla ist da mal ganz vorne zu nennen, einer der Dienstältesten, der ist schon seit 2016 dabei, also der einzige mit Andi Geipel, der wieder zurückgekehrt ist, der damals im letzten Drittliga-Jahr, 16-17 war das, damals der Durchmarsch über Relegation gegen 1860 München damals noch mit dabei war. Wir geben alles, um aus diesem Strudel herauszukommen und es ist unfassbar wichtig und vor allem, wenn wir auf den weiteren Spielplan gucken, danach steht Preußen Münster auf dem Programm, 60 München und der SSV Ulm, also die Gegner werden definitiv nicht leichter, deshalb ist es aus Jahnsicht wirklich ein immens wichtiges Spiel, sich einfach jetzt gegen Halle aus dieser Misere herauszuziehen, um dann auch wieder mit dieser eben breiteren Brust, von der wir gerade sprachen, nach Münster zu fahren, 60 zu empfangen und dann auch nach Ulm zu fahren. Es ist ein Spiel, das enorm viel hat, je nachdem aus welcher Sichtweise man das Ganze betrachtet, kann man Argumente für die eine und die andere Seite finden, aber genau das macht es ja sehr, sehr spannend.
Dann lass uns mal auf die beiden gucken, deren Namen jetzt schon häufiger gefallen sind. Felix Gebhardt und Elias Huth, beide seit Sommer bei Jahn Regensburg. Felix Gebhardt letzte Saison noch beim HFC gespielt, aber auch insgesamt dann nur das eine Jahr war, aber auch Stammkeeper, hat sich echt gut geschlagen, den hätte man gerne auch behalten. Und Elias Huth hätte man sicherlich auch gerne behalten, der hat 22 in der Rückrunde für den HFC gespielt, ich glaube von Lautern ausgeliehen für ein halbes Jahr, hat 10 Tore gemacht, 2 Vorlagen, also wirklich dort auch seine Qualität unter Beweis gestellt. Wie schlagen sich denn die beiden in Regensburg? Also es klingt ja bisher auch sehr gut.
Felix Gebhardt ist das, was du von einer Nummer 1 erwartest. Er ist der sichere Rückhalt der über weite Strecken besten Defensive der dritten Liga. Und wenn du hinten eben so gut stehst, was auch auf die Verteidigung zurückzuführen ist, die einen sehr, sehr guten Job macht über die ganze Saison gesehen, mit der Kirsche hinten drauf noch Felix Gebhardt, der halt auch mal, wie es so schön heißt, einen Unhaltbaren rausfischt in der wichtigen Phase. Und damit auch die Punkte festhält. Also er ist definitiv ein Gewinn und ich kann gut nachvollziehen, dass ihr den sehr, sehr gerne behalten hättet. Wir sind jetzt froh, dass er bei uns zwischen den Pfosten steht. Und Elias Huth ist mit 6 Treffern drittbester Torschütze, nur Noah Ganaus und Dominik Kota haben noch häufiger getroffen für den SSV, hat auch zuletzt getroffen in Duisburg, das war der letzte Sieg, also vielleicht, wenn Elias Huth ähnlich wie im Hinspiel den Siegtreffer auch wieder am Samstag machen würde, wäre das natürlich eine tolle Sache für ihn persönlich und natürlich auch für den SSV Jahn. Es sind definitiv zwei, die dieses Gesamtkonstrukt SSV Jahn, das sich ja zu Beginn erstmal neu finden musste, weil ganz, ganz wenige überhaupt geblieben sind. Christian Fied, Bene Salla, Conny Faber, das sind drei Stützen, die geblieben sind mit Oskar Schönfelder und Rückkehrer Andi Geipel. Aber ansonsten war alles neu in dieser Mannschaft. Jeder musste sich irgendwie wieder finden und da haben natürlich auch Felix Gebhardt und Elias Huth ihren Anteil daran gehabt. Elias Huth teilweise Schwierigkeiten gehabt vorne, wenn er als alleinige Spitze aufgeboten war. Da bist du im Jahn-System auch ab und zu ein bisschen aufgeschmissen, dass sehr viel auf Kampfgeist, Pressing, viel Laufen ausgelegt ist. Und wenn du dann ganz vorne alleine stehst, können wir noch bei Andreas Albers nachfragen, der die letzten Jahre diesen Job hatte. Das ist schon mal schwierig und da musst du als Wandspieler agieren. Das macht er mittlerweile ganz gut, Elias Huth, und dann die Bälle verteilen, wenn ein Christian Fied mit dabei ist oder ein Dominik Kota. Dann kann das schon gut funktionieren in der Offensive. Torekonto würde ich sagen, Mann von seiner Qualität, der könnte öfter treffen, Elias Huth, aber die Dinger, die er macht, die sind enorm wichtig für den SSV, weil es eben auch wichtige Tore sind. Wir haben vom Hinspiel gesprochen, da war es das Game-Winning-Goal und auch diese Partie in Duisburg bei diesem 1:0, auch da war es schlussendlich der Siegtreffer. Also das sind zwei, die definitiv den Kader sehr, sehr verstärken beim SSV Jahn und Felix Gebhardt ja auch regelmäßig bei der U21-Nationalmannschaft. Da hat man den Ausfall wirklich gemerkt. Alex Weidinger hat teilweise sehr starke Spiele gemacht in diesen 8 Einsätzen, die er hatte, als er Felix Gebhardt, der verletzt war, vertreten hatte. Aber er hat halt auch in der ein oder anderen Situation nicht diese Ruhe ausgestrahlt, die den SSV und vor allem Felix Gebhardt über weite Strecken der Saison ausgezeichnet hatten.
Nochmal zurück zu den Torschützen. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass bei Regensburg die Tore relativ gleichmäßig verteilt sind. Während mal beim HFC, da hast du Dominik Baumann mit 15 Toren, was natürlich toll ist, weil du einfach so eine Torgarantie da vorne im Sturm hast. Dann hast du noch Tuner Denis mit 8 und danach wird es dann, ja, werden die Zahlen immer kleiner, logischerweise. Bei Regensburg war es dann doch ein bisschen anders. Also da hat, glaube ich, keiner 10, sondern alle so ein bisschen drunter, aber natürlich ja ähnlich viele Tore geschossen wie der HFC. Ist das eine Qualität oder würdest du dir manchmal wünschen, dass da vorne auch einer drin steht, der dann doch ja nicht nur 8-mal trifft, sondern 15, 20-mal?
Ich glaube, dass die Breite unterm Strich sehr hilft in der Torschützenliste, denn Abhängigkeit von einem, wie im HFC-Fall von Baumann, da kannst du dich natürlich als Abwehr auch darauf einstellen oder könntest. Wenn er dennoch 15 Buden macht, dann ist das auch ein Indiz dafür, dass es die gegnerische Abwehr nicht immer oder nur sehr selten schafft, ihn auszuschalten. Ich denke, das kannst du sehen, wie du willst. Wenn man Noah Ganaus und Elias Huth zusammenzählt, ihre Tore, dann kommen wir auch auf 15 Mittelstürmer-Tore. Sozusagen quasi das, was Baumann beim HFC im Alleingang übernimmt. Weiß ich nicht, ob es da große Argumente für die eine oder die andere Seite gibt. Wenn Dominik Baumann das so durchgezogen bekommt, dann passt das wunderbar, wenn das auf einem paar Schultern lastet. Allerdings, was das Thema Unberechenbarkeit angeht, Variabilität ist natürlich breit in der Torschützenliste immer etwas, was dir hilft. Und dadurch, dass wir auch in Person von Bene Salla, der zum Beispiel gegen Ingolstadt mal wieder ein Verteidigertor gemacht hat, nach einer Ecke das Ding reinknallt in den Winkel, war sein dritter Saisontreffer. Du hast diese vier Spieler, die treffen. Noah Ganaus, Dominik Kota, Elias Huth und Christian Fied. Das sind die mit 9, 8, 6 und 6 Saisontreffern. Und diese Breite ist, denke ich, eine der offensiven Stärken beim SSV.
Jetzt hast du gerade die Breite angesprochen und gelobt. Gibt es trotzdem so einen Spieler, den du herausheben würdest, auf den der HFC besonders achten muss?
Dann würde ich Dominik Kota benennen, der auch Topscorer ist, der regelmäßig die Assists auch liefert, der auf der Außenbahn wirklich für Furore sorgt. Würde ich sagen, ist der, auf den man aus HFC-Sicht am meisten gucken müsste. Denn Dominik Kota, genauso wie Conny Faber, das sind zwei, die mit enorm viel Wucht agieren, die vor allem enorm viel Tempo und Willen mitbringen. Und Wille, das ist ein Wort, das immer wieder gefallen ist, wenn wir über die Spielweise des SSV Jahn sprechen. Diese beiden über außen haben schon einen enormen Zug drauf. Vorne Noah Ganaus, Top-Torschütze mit 9 Treffern. Mister mal so, mal so. Mal ist er überragend, macht aus keiner Chance ein Tor und manchmal ist er, ich will nicht sagen, Mr. Chancen tot, das würde ihm nicht gerecht werden, aber ab und zu taucht er auch so ein wenig unter, wie das Phantom. Römer Kai hieß früher das Phantom, aber der tauchte halt dann immer einmal auf und hat getroffen. Noah Ganos hat auch mal komplette Phantomspiele in der Offensive vorne. Ich bin immer ein Freund davon, mit zwei Spitzen zu agieren, damit Elias Huth und Noah Ganos, hast du mehr Präsenz vorne drin, wenn da einer von beiden nur alleine agiert, dann ist es oftmals schwierig, wie vorhin schon genannt, dass du dir da deine Bälle erkämpfst, deine Räume bekommst. Ich bin immer ein Freund davon, mit zwei Spitzen zu agieren. Das hat auch in Mannheim zwischenzeitlich gut geklappt. Das letzte Spiel, das ich komplett gesehen habe als Turmfunk-Reporter. Und Achtung auf Kota und Faber über außen. Und Ganos, wenn einen guten Tag hat, der ist auch immer für eine Kiste gut.
Jetzt will ich von dir natürlich gerne noch einen Geheimtipp haben, wie der HFC Regensburg knacken kann. Du hast vorhin schon gesagt, sie sind nicht so gut darin, das Spiel selbst zu machen. Gibt es noch einen anderen Schwachpunkt, den du ausmachen kannst, den der HFC eventuell nutzen könnte?
Ich glaube, dass man aus HFC-Sicht mutig auftreten sollte, einfach weil natürlich nach 6 sieglosen Spielen in Folge das Selbstvertrauen gar nicht so da sein kann, wie es eigentlich für einen Tabellendritten wäre. Viel Druck, viel Energie, viel Pressing, viel Laufarbeit, so mehr oder weniger den SSV mit seinen eigenen Waffen schlagen. Das könnte ich mir vorstellen, dass das HFC-Perspektive gut klappen könnte. Auf der anderen Seite denke ich, dass der SSV den gleichen Plan haben wird, dass man sich nicht von diesen Ergebnissen verunsichern lässt, diese Pause zu einem kompletten Reset nutzt und selbst einfach mutig, vor allem in den Pressing-Aktionen, agieren will. Denn auch in Regensburg kann man Zahlen lesen, auch da weiß man, dass der HFC zwar mit einem guten Trend kommt, allerdings die schwächste Defensive der Liga stellt. Und Druck ausüben, das kann der SSV. Toreffektivität, das ist immer so eine Sache. Man hat nur 3-mal mehr als 2 Tore erzielt in dieser gesamten Saison. Dennoch steht man da oben, auch das ein Qualitätsmerkmal. Ich denke, es wird ein Spiel sein, bei dem die Mannschaft gewinnt, die über 90 Minuten mehr bereit ist zu arbeiten. Denn Spiele mit SSV-Beteiligung sind meistens Arbeitsspiele. Es wird kein 5-4 werden, bei dem ein Tor des Monats nach dem anderen dabei ist. Das, denke ich, können wir ausschließen. Ich glaube, dass es ein Arbeitsspiel wird und, da schließt sich auch wieder der Kreis, Wille wird entscheidend sein.
Obwohl wir im Hinspiel so ein besonders schönes Tor gesehen haben, das haben wir ja vorhin schon erzählt. Ich habe noch ein bisschen Statistiken in der Statistikkiste gewühlt und habe einmal geguckt, wie der direkte Vergleich so war bisher zwischen HFC und Regensburg in der dritten Liga. Da spricht der direkte Vergleich knapp für den HFC. 7 Duelle gab es in der dritten Liga bisher. 3 Siege HFC, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen für Regensburg. Und was ich auch noch mal geschaut habe, Joe Enox hat ja gegen den HFC auch wirklich schon oft als Trainer an der Seitenlinie gestanden. 16 Mal insgesamt, nicht nur für Zwickau und Regensburg, sondern auch vorher noch für Osnabrück. Also wie du gesagt hast, erfahrener Drittligatrainer. Es gab für Joe Enox gegen den HFC 7 Siege, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen. Also relativ ausgeglichene Statistik, die spricht dann aber doch eher wieder für Regensburg. Aber am Ende wissen wir, was sagt uns das? Nichts.
Ich glaube, dass uns das im Endeffekt über die Partie am Samstag gar nichts sagt, denn wenn wir die Regensburger Drittliga-Zeiten so ein bisschen durchgehen, zu Beginn beim Aufstieg 2012, da war man mit dabei vorne. Da war man eines der Spitzenteams in der dritten Liga dann. Markus Weinzierl damals in der Relegation gegen den KSC. Olli Hein mit einem unfassbaren 25-Meter-Tor, das kann sich auch noch jeder in Regensburg daran erinnern. Damals der Aufstieg. Dann allerdings, als der Abstieg kam, hatte man Probleme, sich zu konsolidieren in Liga 3. Man wurde, glaube ich, 10. im direkten Jahr danach und im Folgejahr dann als abgeschlagener Tabellenletzter ist man abgestiegen. Da gehörte man also zu den Hinterbänklern in Liga 3 und dann kam nur noch ein Drittliga-Jahr. Das war dieses Durchmarschjahr des SSV nach diesem Aufstieg aus der Regionalliga direkt auch wieder via Relegation hoch in die zweite Liga. Das heißt, ich glaube, dieser direkte Vergleich, der hinkt. Wunschvorstellung, nachdem der HFC einen Sieg vorne ist, dass wir am Sonntag darüber sprechen, dass der direkte Vergleich ausgeglichen ist.
Das habe ich mir schon gedacht. Will aber natürlich noch, also 3 kurze Fragen habe ich hinten raus noch. Die erste wäre dein genauer Tipp. Was denkst du, wie geht's aus?
Ist schwere Nummer. Ich sage 2-1 für den SSV.
Okay, ich mache es diplomatisch und sage, es geht unentschieden aus. Und na gut, 0-0 wäre wirklich nicht sehr sehenswert. Wäre schön für die HFC-Statistik, dass man wieder ohne Gegentor bleibt. Aber ich tippe mal auf ein 2-2. Wirst du das Spiel kommentieren? Also bist du zufällig am Wochenende dann auch für den Turmfunk im Einsatz?
Bei uns hinkt die Einteilung ein bisschen. Die kommt erst noch. Aber ich werde am Samstag nicht da sein. Entweder ist Volleyball Spiel 3 für Sport 1 oder es ist Eishockey Halbfinale 2 in der DL2. Das hängt alles noch ein bisschen ab. Kurzer Exkurs im Eishockey. Alle Serien in der DL2 sind in Spiel 7, also alles entscheidet sich Dienstag. Hervorragend für die Terminplanung, aber ich werde definitiv mit mindestens einem halben Ohr und einem halben Auge natürlich in Regensburg sein am Samstag.
Das wollte ich doch meinen. Kannst gerne den MDR-Ticker dir anschauen oder den Livestream-Audio gibt es da ja auch. Was denkst du, wo beide Vereine am Ende der Saison stehen werden? Letzte Frage.
Schwer zu prognostizieren. Ich denke, wenn der HFC seinen Trend fortsetzen kann, dann ist man durchaus in der Lage, in der Liga auf jeden Fall zu bleiben. Mannheim drückt von hinten natürlich mittlerweile, haben sich auch wieder konsolidiert. 60 aktuell noch auf Rang 14, also 6 Punkte vor dem HFC, ist auch immer so eine Wundertüte. Bin gespannt, wie es für die weitergeht. Bielefeld ist einen Punkt vor dem HFC, machen auch für mich nicht diesen Eindruck, dass man sagen könnte, die reißen es auf jeden Fall noch rum. Also es wird, denke ich, hinten ganz, ganz spannend werden. Aber der Hallische FC-Institution in der dritten Liga, unvorstellbar, dass der nach unten geht. Und wenn wir nach oben blicken auf die Tabelle, beim SSV wird es darauf ankommen, wie schnell man aus diesem Negativtrend rauskommt. Wenn das jetzt noch 2, 3, 4 Spiele dauert, denn dann kommen auch die Topspiele gegen Ulm, gegen Münster und man spielt ja dann auch noch gegen Dynamo Dresden. Also es sind so ein wenig die Wochen der Wahrheit. Es wird eine knappe Nummer, ob direkter Aufstieg, ob Relegation, ob knapp nicht. Es ist wirklich, wirklich schwer zu sagen. Ich denke, dass man am Ende um Rang 3 und 2 auf jeden Fall bis zum Ende mitspielen kann.
Okay, es bleibt also spannend bis zum Schluss. Davon können wir, glaube ich, für beide Vereine ausgehen. Ich sage danke, Daniel, fürs Gespräch und schön, dass du hier im Podcast zu Gast warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Marius.
Und für euch noch zum Abschluss, wie gewohnt, der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast bei Apple, bei Spotify. Fast überall sind wir zu finden. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf der MDR-Website im Sport. Und außerdem gibt es die Facebook-Gruppe, die heißt auch Bartkurvenversteher. Dort könnt ihr sehr gerne beitreten und mit uns über den HFC diskutieren und natürlich auch eure Fragen an unsere Gäste loswerden. Nächste Woche gibt es dann wieder eine ganz reguläre Folge mit Stefan Weitling. Auch dort wird es viel um das Spiel gegen Regensburg gehen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.